Ich lese uns aus Gottes Wort. Die erste Lesung ist 1. Buch Samuel 1, die Verse 1 und 2. Und wenn ihr jetzt schon die zweite Lesung auch mit dazu aufschlagt, sie ist im Neuen Testament, im Brief an die Philipper, Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Zuerst also aus 1. Samuel. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkanah, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Er hatte zwei Frauen, eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Und jetzt aus dem Philipperbrief, Verse 6 bis 11. Also es geht um Jesus Christus, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesu sich jedes Knie beuge, von allen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Worte des lebendigen Gottes.
Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein lebendiges Wort und bitten dich, dass es uns zum Licht in der Finsternis wird, zu dieser Kerze, die unsere Dunkelheit erhält. Wir bitten dies um Jesu Willen. Amen. Wenn eine Gemeinde unter guter Leitung steht, dann ist es ein großer Segen. Ich denke, dafür haben wir als LEC ein besonders gutes Gespür im letzten halben Jahr entwickelt. 26 Jahre lang sind wir aufgeblüht unter Martins Leitung. Und wenn solch eine Zeit zu Ende geht, dann wird einem der Segen, unter dem wir standen, besonders bewusst. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für jede andere Gruppe oder Nation. Wenn eine Nation unter guter Leiterschaft steht, ist das ein großer Segen. Gesellschaftliches Leben blüht auf unter guter Leiterschaft, unter schlechter leidet die Bevölkerung. Und ich denke, das manifestiert sich dann ganz unterschiedlich. Zusammenhalt bröckelt, Freiheit schwindet, Selbstjustiz macht sich breit, Selbstbedienungsmentalität kann sich ausbreiten und im schlimmsten Fall geschieht all das gleichzeitig. Ohne Führung oder unter schlechter Führung geht es einem Volk nicht gut. Natürlich ist Leiterschaft nie eine Einbahnstraße. Gute Leiterschaft basiert nicht nur auf denen da oben, sondern auch auf denen, die ihnen folgen. Ein Leiter ist nur dann Leiter, wenn andere ihm folgen. Das heißt, gute Leiterschaft verlangt beiderseitiges Vertrauen und das kann auf beiden Seiten schnell kaputt gehen. Ja, so betrachtet ist es, denke ich, kein Geheimnis, dass wir als Gesellschaft uns gerade inmitten einer Leiterschaftskrise befinden. Zwischen Regierung und Regierten herrscht ein Gefühl wachsender Distanz. Viel Vertrauen hat sich in Luft aufgelöst und das nicht erst seit Corona. Und dafür gibt es sicherlich viele Gründe. Und einer davon, an den wir vielleicht nicht so oft denken, liegt in der großen Verheißung unserer Zeit. Nämlich der Verheißung, dass jedes Individuum sich selbst verwirklichen kann. Und unter dem Diktat der Selbstverwirklichung wird die Leiterschaft anderer schnell suspekt. Und stattdessen hört man auf eine innere Stimme. Hör, was sie sagt. Und dann tu, was sie dir einflüstert. So mächtig wie die große Verheißung unserer Zeit klingt, so schnell löst sie sich bei näherem Hinsehen in Luft auf. Statt den Regierenden dieser Zeit haben wir nicht keine Leiter, sondern wir wählen uns andere. Auf YouTube und Instagram finden sich die Vorbilder unserer Zeit. Egal ob Musiker, Prediger, Sportler, je mehr Follower, desto bedeutender der Influencer, desto größer die Leiterschaft des Einzelnen. Und während das traditionelle Bild von Leiterschaft bröckelt, steigen neue Leiter in die Bresche und steigen zu ungeahnter Größe auf. Also sag mir, wem du auf YouTube folgst oder auf Instagram. Und ich sage dir, wer deine Leiter sind. Wer sind deine Leiter? Wen wünschst du dir als Leiter? Und wen brauchst du als Leiter? Unsere lokale Leiterschaftskrise ist in ihrem Ausmaß ziemlich beschränkt im Vergleich zu den ungleich größeren Krisen in anderen Teilen der Erde oder auch in anderen Epochen der Geschichte. Auch Israel zu Anfang des ersten Buches Samuel befindet sich inmitten einer Führungskrise. Und über die erfahren wir viel im Buch unmittelbar vor 1. Samuel. Wenn ihr also die Bibel aufhabt, dann könnt ihr jetzt mal schauen. Und dann findet ihr dort wahrscheinlich das Buch Ruth. Aber das ist nicht das Buch, von dem ich spreche, denn das ist eine bewegende Geschichte mit einem wunderbaren Happy End. Von Leiterschaftskrise keine Spur. Unsere Bibeln folgen nämlich direkt der chronologischen Reihenfolge, während in der ursprünglichen hebräischen Bibel direkt vor dem Buch Samuel das Buch Richter kommt. Und dort sieht es ganz anders aus, denn der letzte Vers im Buch Richter liefert uns in einem Satz die Krise Israels, die sich am Ende des Buches mehr und mehr zuspitzt. Ich habe das hier auf einer Folie für euch, Richter 21, Vers 25. Die nächste Folie. Genau, kleiner Schubser. Hier. Zu der Zeit war kein König in Israel, Stichwort Leiterschaft, jeder tat, was ihm richtig erschien. Also auf uns selbst bezogen könnte man diese Aussage gewissermaßen als Kehrseite unserer Leiterschaftskrise betrachten. Es gibt wohl Leiter in unserer Gesellschaft, aber es scheint uns mehr und mehr schwer zu fallen, diese Leiterschaft auch zu akzeptieren. Jeder sucht sich den, der ihm richtig erscheint. Und auch wir als Christen sind nicht immer davor gefeit, dem Credo dieser Zeit zu folgen. Verwirkliche dich selbst, suche dir deine eigenen Leiter. Israel dagegen hat keinen Leiter, keinen König, dem es folgen konnte. Und das Ergebnis grenzt damals wie auch heute an Anarchie. Jeder tut, wie es ihm richtig erscheint. Wenn ihr genauer wissen wollt, wo das hinführt, wenn jeder tut, was ihm richtig erscheint, dann lest mal bei Gelegenheit das Buch Richter. Vor allem die letzten Kapitel sind sehr aufschlussreich für alle, die aus der Geschichte lernen wollen, was es bedeutet, wenn man keine Leiter hat. Die Bibel macht keinen Hehl daraus, dass gute Leiterschaft wichtig ist, weil die Autonomie des Individuums zu Anarchie führt. Und Anarchie führt ins Chaos. Wie schon angedeutet von Alex am Anfang, werden wir uns bis Ostern mit dem ersten Buch Samuel beschäftigen. Und nur ganz nebenbei, ursprünglich waren das erste und das zweite Buch Samuel ein Buch. Erst relativ spät wurde es geteilt, vermutlich aufgrund seines Umfangs. Und das Buch Samuel mit seinen zwei Teilen ist ein Buch über Leiterschaft. Das Buch Samuel bringt uns ganz nah an die Höhen und die Tiefen menschlicher Leiterschaft. Es hat viel darüber zu sagen, welche Art von Leiterschaft wir wirklich brauchen. Und es konfrontiert uns mit unserer eigenen Suche nach Leiterschaft. Die Leiter, die wir uns aussuchen, sind nicht unbedingt die Leiter, die wir auch brauchen. Bevor wir in den Text einsteigen, kurz etwas zum Aufbau dieses großen Buchs. Es lässt sich in drei Teile aufteilen. Die ersten sieben Kapitel handeln von der Leiterschaft des Propheten Samuel. Und das ist der Abschnitt, mit dem wir uns beschäftigen werden. Kapitel 8 bis 15 handeln dann von Saul, dem ersten König über Israel, einem Mann nach den Wünschen des Volkes. Und ab Kapitel 16 erzählt dann das Buch Samuel vom Aufstieg Davids, einem König nach Gottes Herzen. Welche Leiter wir uns wünschen, sind nicht unbedingt die, die wir brauchen. Wenn wir mit dem Dilemma am Ende vom Buch Richter, das erste Buch Samuel, hier aufschlagen, dann tun wir das in einer Erwartungshaltung. Und zwar in der Erwartungshaltung, dass diese Führungskrise angegangen und gelöst werden wird. Diese Erwartungshaltung ist an sich schon bemerkenswert, denn sie ergibt sich aus einer Überzeugung, die auch angesichts der aktuellen Krise in unserem Land eine gewisse Erwartungshaltung erzeugt, auch für uns als Gemeinde, die einen neuen Leiter sucht. Sie besagt, diese Erwartungshaltung, dass Gottes Führungsrolle über die Geschicke der Welt nicht von menschlicher Leiterschaft abhängig ist. Er lenkt auch dann noch die Welt hin zum Guten, wenn menschliche Leiterschaft scheitert. Ganz besonders deutlich wurde Gottes Führung über die Geschicke Israels im Auszug aus Ägypten unter Mose, auch bei der Landnahme unter Moses Nachfolger Josua sehen wir das, und diese Erfahrungen Israels liegen nur 2-3 Jahrhunderte zurück. Die Erzählungen sind lebendig. Die Gedenksteine am Fluss Jordan erinnern Generation um Generation an Gottes atemberaubende Rettung seines Volkes. Es ist letztlich diese einzigartige Erfahrung von Gottes souveräner Macht und auch die Treue, mit der er immer wieder für sein Volk sorgt, aus der sich die zuversichtliche Hoffnung nährt, dass Gott diese Krise überwinden wird. Bei aller Sorge um das Wohlergehen unserer Gesellschaft sollte diese gleiche Erwartungshaltung auch uns davor bewahren, dass wir uns hier in Resignation verlieren. Wir wollen hoffnungsvoll leben, denn Gott ist immer in Kontrolle, auch wenn menschliche Leiterschaft versagt. Und das heißt, wir erwarten am Anfang von 1. Samuel, dass Gott sich der Führungskrise seines Volkes annimmt. Die Frage ist nur, wie? In den ersten beiden Versen hier finden wir zwei Zutaten. Zwei Zutaten, Vers 1. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim, vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkanah, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Also die erste Zutat ist ein gewisser Mann aus Ramathaim Zophim, irgendwo im Gebirge Ephraim. Und wenn wir brutal ehrlich sind, dann ist Elkanah ein Nobody aus der Pampa. Und es scheint sogar, als sollte dieser Eindruck hier bewusst erweckt werden. Man könnte seinen Stammbaum über 5 Ecken in der Bibel zurückverfolgen und dann findet man heraus, dass Elkanah immerhin ein Levit ist, also ein Priester. Aber nicht einmal das wird hier berichtet. Elkanah wird als Nobody charakterisiert. Und vielleicht ist es uns nicht so bewusst, aber das ist eine wirklich gute Nachricht. Warum? Weil Gott regelmäßig Nobodies gebraucht, um seine Pläne zu erfüllen und sich zu verherrlichen. Gott gebraucht Nobodies, um seine Pläne zu verwirklichen. Wir können das zurückverfolgen bis zu Abraham. Abraham muss alles, was er kennt, zurücklassen. Er wird dadurch zum Nobody in einem fremden Land. Warum? Weil Gott mit ihm seine Pläne verwirklichen will. Gott lässt Josef zum absoluten Nobody in Ägypten werden. Er wird als Sklave verkauft, das absolute Nichts, damit Gott ihn gebrauchen kann zur Rettung seines Volkes. Genauso ist es mit Mose. 40 Jahre ist er ein Nobody in der Fremde, bevor Gott ihn zum größten Anführer über Israel macht. Und in unserer Lesung aus Philipper 2 gerade eben machen wir eine Entdeckung, die, wenn wir uns nicht zu sehr an sie gewöhnt haben, uns eigentlich völlig umhauen müsste. Denn hier entdecken wir die Antwort darauf, warum Gott so sehr auf Nobodies bedacht ist. Denn dort heißt es vom Sohn Gottes selbst, dass er sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleichen im Äußern nach als ein Mensch erkannt wurde, sich erniedrigte und sogar gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. In Jesus Christus macht Gottes Sohn sich selbst zum unscheinbarsten aller unscheinbaren Nobodies. Und darum, Vers 9, hat Gott ihn erhöht. Es liegt in Gottes Charakter, dass er Nobodies gebraucht und erhöht und seine Pläne durch sie verwirklicht. Und deshalb ist es eine gute Nachricht, dass das Buch Samuel mit einem Nobody beginnt. Und wenn du dich heute wie ein Nobody fühlst, wenn du dich fragst, was ist denn eigentlich meine Bedeutung hier in dieser Gesellschaft, in dieser Gemeinde, dann ist das erstmal völlig in Ordnung. Willkommen im Club. Aber vor Gott gibt es keine Nobodies. Er kennt jedes seiner Kinder mit Namen und er gebraucht und er erhöht Nobodies. Worauf es also ankommt, ist, dass wir, wenn wir uns wie ein Nichts empfinden, unbedeutend, unscheinbar, dass wir uns nicht selbst erhöhen wollen, sondern dass wir das vermeiden, was in Richter 21 das Dilemma ist. Dass wir das tun, was uns richtig erscheint. Denn dadurch erhöhen wir uns selbst. Wenn wir uns Gottes Führung unterordnen, dann sehen wir vielleicht aus wie ein Nobody, aber in Gottes Plan sind wir keiner. Ich bin gerne ein Nobody, einfach weil Gott nichts wie dich und mich gebraucht, um seine Pläne zu verwirklichen. Und die erste Zutat, wie Gott das Dilemma Israels löst, ist der verheißungsvolle Nobody Elkanah. Die zweite Zutat präsentiert sich ziemlich ähnlich in Vers 2. Dort heißt es, er hatte zwei Frauen. Eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Die zweite Zutat ist eine unfruchtbare Frau. Hannah, als unfruchtbare Frau gilt auch sie als Nobody. Das erkennt man auch an der Art und Weise, wie sie von Penina dann im Weiteren behandelt wird. Aber Vers 2 wirft sofort einige Fragen auf. Denn erstens, warum hat Elkanah eigentlich zwei Frauen? Ist er nicht Priester? Müsste er nicht eigentlich wissen, dass Polygamie nicht Gottes Natur für die Ehen spricht? Und das hinterlässt ein Fragezeichen. Man bekommt den Eindruck, dass auch Elkanah zu tun scheint, was ihm richtig erscheint. Ja, er stellt eher einen Teil des Dilemmas dar als die Lösung. Also wir sehen hier sofort, Elkanah ist vermutlich nicht Gottes Antwort. Ja, man gewinnt dann zwar später auch den Eindruck, dass Elkanah im Großen und Ganzen ein frommer Israelit ist, wenn eben auch nicht ganz ohne Fehl, aber er ist wohl nicht die Antwort. Die zweite Frage, die hier aufgeworfen wird, ist vielleicht schon etwas ernster, denn sie lautet, wo ist der Segen? Wo ist der Segen? Wenn man die Verheißungen aus dem 5. Buch Mose liest, entdeckt man, dass Unfruchtbarkeit eine Sache ist, die im Volk Israel eigentlich nicht vorkommen darf. Im 5. Buch Mose, Kapitel 7, ich habe hier den Vers für euch, verheißt Gott, gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Es wird niemand unter dir unfruchtbar sein, auch nicht dein Vieh, geschweige denn Hannah, eine Frau. Hannas Unfruchtbarkeit stellt also nicht nur ein persönliches Problem dar, auch kein Zufall oder einen genetischen Defekt oder dergleichen. Nein, ihre Unfruchtbarkeit sagt etwas über Gottes Beziehung zu seinem Volk Israel aus. Hannas Unfruchtbarkeit steht repräsentativ für ein Israel ohne Segen. Ihr Unglück steht für Israels Misere. Und ich denke, jeder, der persönlich in der Familie oder im Freundeskreis mit Unfruchtbarkeit konfrontiert ist, der weiß, wie belastend diese Situation sein kann. Wenn du jemand bist, der davon betroffen ist, will ich dir sagen, du musst das nicht alleine tragen. Die Gemeinde ist eine Familie, in der wir uns gegenseitig unterstützen wollen. So wie Paulus auch schreibt, einer trage des anderen Last. Also auch für uns ist persönliches Leid keine individuelle Angelegenheit, sondern eine gemeinschaftliche, wenn auch auf andere Weise. Aber ich denke, dann bist du in der Situation, wo du besonders gut nachvollziehen kannst, wie Hannah sich fühlt. Sie ist ein Nobody. Den Grund, warum Israel nicht den Segen des Herrn erfährt, zumindest nicht den vollen, erfahren wir, wenn wir diesen Vers aus dem 5. Buch Mose in seinem Zusammenhang lesen. Und auf der nächsten Folie fangen wir bei Vers 11 an. Das ist ein bisschen klein, ich hoffe, ihr könnt es mitverfolgen. Ich war mir nicht ganz sicher, als ich es reinkopiert habe. Aber sofort wird klar hier, dass der verheißene Segen an eine Bedingung geknüpft ist. Das heißt hier so, halte nun die Gebote, Satzungen und Rechte, die ich dir heute gebiete, damit du danach tust. Wenn ihr nun, hier ist die Bedingung, diese Rechte hört, sie haltet, indem ihr danach tut, so wird der Herr dein Gott auch den Bund und die Barmherzigkeit halten, die er deinen Vätern geschworen hat. und wird dich lieben, segnen und mehren, wird die Frucht deines Leibes segnen und die Frucht deines Landes, dein Getreide, dein Most und dein Öl, die Jungen deiner Kühe und deiner Schafe in dem Land, das er deinen Vätern zugeschworen hat, dir zu geben. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern, es wird niemand unter dir unfruchtbar sein, auch nicht dein Vieh. Wir sehen hier also einen direkten Zusammenhang zwischen Gehorsam gegenüber Gott und Segen von Gott. Und vielleicht gleich vorneweg, hier handelt es sich um eine Regelung aus dem alten Bund unter Mose, der nicht für uns gilt. In Jesus Christus hat Gott einen neuen Bund begonnen, wo dieser direkte Zusammenhang zwischen dem Gehorsam und dem Segen so nicht mehr gilt. Und diese Bemerkung ist mir vor allem deshalb wichtig, damit man einen unerfüllten Kinderwunsch nicht mit Sünde oder Ungehorsam verbindet. Das war damals in der Zeit Hannas und Elkanas der Fall, aber nicht mehr heute. Wir sehen also hier einen Zusammenhang zwischen Hannas Unglück und Israels Krise. Wenn Israel sich nicht an Gottes Gebote hält, sondern jeder das tut, was er für richtig hält, dann stockt der Segensfluss. Und Hannah hat also ihre Unfruchtbarkeit nicht persönlich zu verantworten, sondern sie erlebt ganz persönlich an sich die Konsequenzen der nationalen Krise. Aber das ist natürlich nicht alles. Denn so wie Gott immer wieder Nobodies für seine Pläne gebraucht hat, so ist es im Alten Testament auch mit unfruchtbaren Frauen. Denkt an Sarah, die Frau Abrahams. Sie war zuerst unfruchtbar, bis sie den Sohn der Verheißung geschenkt bekommen hat, Isaak. Isaaks Frau Rebekka war unfruchtbar. Bei Rahel und Lea ergibt sich eine ganz ähnliche Situation wie hier. Lea hatte Kinder, Rahel war unfruchtbar. Und etwas näher an unserer Zeit lesen wir auch in Richter 13 das Gleiche. Eine Frau war unfruchtbar und gebar nicht, zumindest so lang, bis Simson, der letzte Richter und der Größte in gewisser Weise, geboren wurde. Noch im Neuen Testament setzt sich diese Geschichte vor. Wir lesen von Elisabeth, die unfruchtbar ist bis ins hohe Alter und dann doch Mutter von Johannes dem Täufer wird. Und wenn man so will, stellt die Geburt Jesu von der Jungfrau Maria das i-Tüpfelchen, das Sahnehäubchen dieser jahrtausendealten Erfahrung von Gottes Volk dar, das immer wieder neu erlebt, dass Gott mit unscheinbaren Nobodies wie Elkanah und unfruchtbaren Frauen wie Hannah seinen Plan mit dieser Welt verwirklicht. Das ist Gottes Charakter. Und daraus lernen wir zwei Dinge. Wir lernen erstens, dass Gott auch dann retten kann, wenn es menschlich gesehen keine Hoffnung gibt. Menschen können sich nicht selbst retten aus diesen Situationen, aber Gott ist der Lenker und Leiter der Geschichte. Er ist unser Retter, selbst in menschlich betrachtet aussichtslosen Lagen. Das ist die erste Sache, die wir daraus lernen. Die zweite, wir lernen daraus, dass Gott deshalb auch aller Ruhm und alle Ehre gehört bei dieser Rettung. Ihm gehört das Lob im ersten Buch Samuel. Ihm gehört aber auch unser Lob und unser Dank, weil wir ja auch aus einer viel hoffnungsloseren Lage gerettet wurden als das Volk Israel damals. Durch Jesus Christus hat er uns aus dunkelster Hoffnungslosigkeit gerettet. Er hat uns einen guten König geschenkt. Er hat uns befreit. Wenn wir also hier von einer unfruchtbaren Frau lesen, lässt uns das die Ohren spitzen, weil wir wissen, die Bibel berichtet von einer unfruchtbaren Frau dann, wenn Gott im Inbegriff steht, etwas völlig Bedeutsames, etwas Außergewöhnliches zu tun, etwas, das nur er vollbringen kann. Was auch immer die Lösung für Israels Führungskrise sein wird, eins ist völlig klar, dies wird keine menschliche Lösung sein. Es wird Gottes Lösung sein. Er hat nie die Kontrolle verloren. Und wir dürfen erwartungsvoll nach vorne schauen, wie seine Lösung aussehen wird. Und ich denke, das Gleiche gilt auch für unsere heutige Zeit. Zum einen für uns persönlich, wenn wir uns wie ein Nobody fühlen, wenn man sich vielleicht im übertragenen Sinn unfruchtbar fühlt. Ja, nicht im biologischen, sondern wenn all deine Anstrengungen, etwas zu verändern, etwas Gutes zu bewirken und wenn du mit deinen Freunden über Jesus reden wirst und es scheint nirgendwo hinzuführen, wenn die alle ins Leere zu laufen scheinen, wenn dein Leben also fruchtlos erscheint, dann steckst du vielleicht gerade in den ersten beiden Versen hier fest. Und dann darfst du wissen, es geht weiter in Vers 3. Und es gilt im Moment vielleicht einfach, dass du auf Gott wartest darauf, wie er dein Leben weiterführt. Was ist der Vers 3 in deinem Leben? Gott weiß es schon. Das Zweite, das wir wissen dürfen, ist, als Christen sind wir nie ein Volk ohne Führung. Jesus Christus ist unser König, auch in unserem heutigen Leben. Diese Krise ist nicht außer Kontrolle geraten. Er weiß, was er tut. Er kann und will unser Leben fruchtbar machen im persönlichen Sinn. Er wird uns auch eine Leitung schenken, unter der wir fruchtbar sein können. Jesus Christus ist unser König, damit wir nicht mehr feststecken in den Versen 1 und 2, nicht mehr in einer Abwärtsspirale, wie wir sie im Buch Richter erfahren, wo jeder nur noch das tut, was ihm richtig erscheint. Also ist es ein Aufruf an uns, dass wir uns neu ihm zur Verfügung stellen, ihm treu nachzufolgen, nicht das tun, was uns richtig erscheint, sondern diesen König, den Gott uns gegeben hat, auch anzunehmen. Überlass ihm die Führung in deinem Leben. Dann findet deine Unfruchtbarkeit bald ein Ende. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir und wir preisen dich dafür, dass du die Nichts in dieser Welt, die Nobodies und auch das scheinbar Unfruchtbare gebrauchst, um deinen Plan zu verwirklichen. Wir danken dir, dass du uns mit Hoffnung füllst und mit Zuversicht in dieses neue Jahr gehen lässt, weil Jesus Christus immer noch Gott und König ist, weil er immer noch Herr und Erlöser ist und weil unter seiner Führung unser Leben sicherlich fruchtbar sein wird. Also schenk uns, dass wir uns ihm ganz hingeben. Bewahre uns davor, dass wir das tun, was uns richtig erscheint. Und lass uns hoffnungsvoll darauf warten, wie du unser Leben fruchtbar werden lassen möchtest. In Jesu Namen. Amen.